Ball Hawks.
The ball's caught!
Game over!
Touchdown! The game is over! They are going nuts at Century League!
Hey und herzlich willkommen zum offiziellen Podcast der German Seahawkers. Heute mit Jonas und Simon.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Ball Hawks, dem offiziellen Podcast der German Seahawkers. Die Seahawks haben am Donnerstag die Los Angeles Rams geschlagen. Wuhu! Und starten jetzt, sind auch offiziell jetzt auch Playoff-Teilnehmer der nächsten Playoffs der NFL. Da freuen wir uns natürlich sehr drauf, dass wir die Playoffs dann uns auch angucken können. Und ich darf heute das Spiel gegen die Rams nicht allein besprechen, sondern ich habe mir den Jonas wieder dazu geholt. Hi Jonas, schön, dass du dabei bist.
Moin moin, vielen lieben Dank, dass ich dabei sein darf. Und auf dein Wuhu kann ich nur voll einstimmen.
War ein super Spiel, wahrscheinlich eins der besten Spiele dieser NFL-Saison, absolute Werbung für den Sport. Da gehen wir gleich im Detail noch drauf ein, aber als erstes gucken wir einmal noch kurz in die Seahawks-News.
Frisch aus dem Locker-Room, unsere Seahawks-News.
Da haben wir zwei Verletzungsupdates für euch. Einmal Cornerback Reek Woolen, der ja banged up wurde, so hat es Mike McDonald nach dem Spiel gesagt. Hat wohl keine ernsthafte Knieverletzung, sondern ist halt ja so ein bisschen verstaucht oder ähnliches. Scheint aber eben nichts Schlimmes zu sein und er kann direkt wieder spielen. Safety Kobe Bryant dahingegen wird etwas Zeit brauchen, hat auch eine Knieverletzung und so klang ihr, so dass er vermutlich dann erst in den Playoffs wieder am Start sein wird. Und Und dann haben wir noch ein drittes Update. Safety Nick Emmanuori, habt ihr vielleicht gesehen am Ende des Spiels, hatte sich verletzt bei einem Tackling, musste durchs Concussion-Protokoll danach, wurde aber direkt gecleared, kam dann in der Overtime auch wieder aufs Feld und war eher dann so eine Vorsichtsmaßnahme, dass er dann ein bisschen limitierter gespielt hat. Und nach den Verletzungen gibt es noch ein weiteres Update. Unser Pass-Rusher Derek Hall wurde von der NFL für ein Spiel gesperrt. Nach einer unsportsmanlike Conduct-Flagge, die er im Spiel bekommen hat. Und da war das in der Situation so, dass er einem Rams-O-Liner, der auf dem Boden lag, aufs Bein gestiegen ist. Das ist natürlich wirklich eine unschöne Sache. Man kann natürlich auch sich ein bisschen fragen, wo sollte er denn da sonst hin? Aber das war alles in allem eine blöde Situation und deswegen auch eine gerechte Bestrafung. Er wird dadurch ein Spiel dann für uns ausfallen. Genau, und dann können wir auch schon weitermachen mit dem Rückblick auf das Spiel gegen die Rams Thursday Nights.
The Seahawks defense, they do it again!
Let's talk Turkey, der Rückblick.
Genau, vielleicht einleitend ein bisschen kurz zum Spiel. Die Seahawks gewinnen 38-37 in Overtime, nachdem viele das Spiel Anfang des vierten Quarters schon verloren geglaubt hatten. Einige auch ins Bett gegangen sind. Schönen Gruß an Yannick aus unserer Redaktionsgruppe. Das war wohl das beste Spiel der Saison, habe ich eben schon mal gesagt. Sag wirklich absolute Werbung für den Sport. Sehr interessant, die Rams von Anfang an mit sehr aggressiven Fourth-Down-Decisions und offensiv wirklich einer überragenden Leistung. Matthew Stafford hat auf absolutem MVP-Level gespielt. 0,5 EPA per Play. Wahnsinnswert, habe ich selten so gesehen. Selbst in den perfekten Spielen von Darnold Anfang der Saison war das häufig nicht so hoch. Und diesmal muss man auch wirklich sagen, dass Sean McVay das Mac-Duell eindeutig gewonnen hat gegen Mike McDonald. Nachdem es im letzten Spiel ja noch andersrum lief und die Rams-Offense sehr limitiert war, konnte Stafford diesmal meistens schalten und walten, wie er wollte und die Offense konstant Yardage erzielen lassen. Gucken wir gleich nochmal im Detail auch drauf, aber das war wirklich auffällig, wie gut die Rams-Offensive geklickt hat. Die Seahawks-Offensive war zuerst dann eher frustrierend. Laufspiel hat ganz gut funktioniert mit den explosiven Plays, aber durch Luft ging eben dann nicht viel. Im vierten Quarter dann allerdings absolut Klatsch. Und ja, es war ein Spiel der Two-Point-Conversions. 3 Stück insgesamt der Seahawks. Was ich noch gefunden habe beim so durch Twitter scrollen, ich habe heute keinen guten Tag. Beim durch Twitter scrollen war diese Win Probability Ansicht, die ihr vielleicht auch schon mal gesehen habt, wo so ein Ausschlag, so ein Heartbeat Ausschlag immer zeigt, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass eins der beiden Teams das Spiel gewinnt. Und es ist wirklich Wahnsinn. Das geht halt immer konstant weiter Richtung Rams. Und zu Beginn des vierten Quarters liegt die Gewinnwahrscheinlichkeit schon bei nahezu 100%. Droppt dann krass wieder auf 50-50. Dann als die Seahawks halt den Ausgleich erzielen. Und in der Overtime geht es wieder krass in Richtung Rams, nur um dann in der allerletzten Sekunde zu 100% zu den Seahawks auszuschlagen. Wirklich spannend. Und war ein tolles Spiel. Jetzt habe ich ganz viel erzählt und Jonas, jetzt darfst du auch mal erzählen. Wie hast du denn das Spiel wahrgenommen? Was waren so die Key Moments im Spiel? Und was hat dir besonders gut gefallen?
Ja, es war natürlich der absolute Wahnsinn. Ich habe ja die Recap noch geschrieben und im vierten Viertel und in der Overtime habe ich, glaube ich, gar nicht live so mitgeschrieben, sondern habe das einfach so auf mich wirken lassen, weil es eben so verrückt war. Und ich habe am Ende auch kein richtiges Fazit geschrieben, sondern nur irgendwie so 2-3 Sätze, weil ich eben dieses verrückte Spiel, wie du schon gesagt hast, gar nicht so richtig in Worte fassen konnte. In dem Sinne, oder da eine vernünftige Analyse, irgendwie, keine Ahnung, 10 Minuten nach Spielende oder so. Insgesamt war ich relativ entspannt, muss ich sagen, weil ich jetzt nicht so viel erwartet hatte vor dem Spiel vorweg, also zumindest nicht von den Seahawks, dass sie da mit den Rams mithalten konnten. Es wurde natürlich immer spannender und dann bin ich tatsächlich, hab ich auch schon im Vorgespräch erzählt, bin ich bei der Two-Point-Conversion, bei der letzten Two-Point-Conversion in Overtime, bin ich tatsächlich nebenan ins Schlafzimmer gegangen und hatte nur die Kopfhörer auf und habe das quasi nur gehört, weil ich es mir nicht angucken konnte. Und absoluter Wahnsinn, wenn man sich anschaut. Es hat so ein bisschen Parallelen zum NFC Championship Game 2013 gegen die Packers. Ja. Es war sehr ähnlich, was die Verrücktheit anging, und es sind gefühlt so die Endzonen des Schicksals, will ich es mal so nennen, weil diese verrückte Two-Point-Conversion, auf die wir gleich nochmal zu sprechen kommen, ist tatsächlich auch in der Endzone passiert, wo Luke Wilson damals diese wahnsinnige Two-Point-Conversion von Russell Wilson gefangen hat. Und der Overtime-Winner ist tatsächlich auf der anderen Seite gefallen, genau da, wo Jermaine Kearse den Ball von Russell Wilson damals gefangen hat. Also es sind schon so Parallelen da und es war ja einfach purer Wahnsinn.
Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Hat total Spaß gemacht. Ich habe es nicht live gesehen, muss ich mal dazu sagen, aber hat auch total Spaß gemacht, die 40-Minuten-Version danach zu gucken, weil du gemerkt hast, wie intens das war, weil du gemerkt hast, wie laut das Stadion war. Das dann auch nachher nochmal bei ein paar von den Reportern aus Seattle gesehen, dass sie, oder die eigentlich übereinstimmend alle schrieben, es war eines der lautesten Spiele, was sie in der Vergangenheit überhaupt im Kopf haben, selbst in den sehr erfolgreichen Jahren. Und das zeigt einfach, wo das Team auch wieder emotional ist, im Herzen der Fans. Dass du eben solche Spiele hast, wo man wirklich guten Gewissens sagen kann, da treffen, ja, keine Ahnung, 2 der Top 5 Teams der NFL wahrscheinlich aufeinander. Das hat dann schon fast die Magie eines Playoffs-Spiels und ja auch die Implikation eines Playoffs-Spiels. Wenn du mal überlegst, dass, wenn wir das Spiel verloren hätten, wir natürlich die Playoffs trotzdem gemacht hätten, das wäre gar keine Frage gewesen, aber eben der First Seed nicht da gewesen, die Chance auf den First Seed nicht da gewesen wäre, plus man auch 2-mal gegen die Rams verloren hätte, dass sich dann vermutlich in den Playoffs auch nicht dreht, wenn man später auf sie getroffen hätte. Und so hast du jetzt halt wirklich so einen Stein ins Rollen gebracht, der dich auch in den Playoffs weit tragen kann. Ja, genau. Wollen wir mal auf die Offense gucken?
Sehr gerne. Lass uns das mal machen, weil die ganzen Details, die da passiert sind, können wir da wahrscheinlich sehr gut aufnehmen, genau.
Ja, dann schieß doch einfach gerne mal los. Was war so dann insgesamt der Eindruck von dir, was die Offense angeht?
Ja, es war wieder das. Ich habe das Spiel in der Live geguckt, in der Watch Party der UK Seahawkers, und da ist auch eine Person dabei, Bryce Coutts, den wir auch schon mal im Podcast hatten als Gast, der selbst Coach ist, also Offensive Coordinator in Kanada und auch am College Quarterback gespielt hat. und dir das dann live sehr gut erklären kann, was da jetzt zum Beispiel schief läuft. Also wirklich Insights, die man selten so kriegt. Und der sagte auch, der war zwischendurch, hat er sich gar nicht mehr gemeldet, weil er dann einfach irgendwie so frustriert war, was die Offense anging, weil Clint Kubiak, du hast es hier so aufgeschrieben, seine Höhen und Tiefen hatte und man nicht so genau weiß, warum er jetzt, wie der Gameplan jetzt am Ende aussieht, weil es war teilweise sehr, sehr konservativ und dann hat er im vierten Viertel hat er Sam Darnold dann auf einmal von der Kette gelassen, was so das Passspiel angeht, wo man sich dann denkt, warum geht das jetzt erst im vierten Viertel, warum geht das halt vorher nicht? Und es war sehr, sehr hoch und runter. Und das ist in dieser Saison ja sehr, sehr frustrierend, weil wir erinnern uns alle an den Saisonanfang, wo die Offense wirklich alles gezeigt hat. Ich erinnere mich nur an das Spiel gegen die Buccaneers oder wie man auch die Saints dominiert hat. Und seit diesem ersten Rams-Spiel habe ich irgendwie so das Gefühl, ja, okay, gegnerische, nicht nur Chris Schuler als Defensive Coordinator der Rams, sondern auch andere Defensive Coordinator, gerade jetzt, wenn wir uns an das Spiel gegen die Vikings erinnern, mit Brian Flores oder dann auch, selbst die Titans, da kam die Offense bis auf diese beiden langen Bälle oder den langen Touchdown auf JSN gar nicht so richtig ins Spiel und es entsteht so ein bisschen der Eindruck, okay, gegnerische Defenses wissen jetzt, wie sie mit dieser Offense umgehen sollen und das ist so ein bisschen schwierig aus meiner Sicht.
Ja, kann ich nur so unterschreiben, sehe ich ganz genauso. Aber es ist ja schön, dass er ihn noch von der Leine lassen kann irgendwie und dann auch zeigt ja, dass in sehr kurzer Zeit sehr viel aus dieser Offense rauszuholen ist. Das würde ich jetzt dann mal als positiven Aspekt noch verbuchen.
Absolut.
Also innerhalb von 4 Minuten so ein Team, so ein Spiel, was gefühlt ja verloren war, auszugleichen, das ist ja nicht nur eine Frage von gutem Playcalling, sondern auch natürlich auch eine Frage von Glück, ne? Also der Return-Touchdown, der kam dann auch zur richtigen Zeit, muss man immer dazu sagen. Aber das ist ja auch eine Frage von Mentalität, Willen und ja.
Absolut.
Es gibt dieses legendäre On-Field-Interview mit Ernest Jones, da habt ihr vielleicht auch schon drüber gestolpert.
Ja.
Wo er nach dem Spiel dann gefragt wird, wie die Seahawks es geschafft haben, das noch herumzureißen. Und er sagte, manche Rams-Spieler hätten sie schon ausgelacht. In diesem Gefühl von, sie haben das Spiel schon sicher gewonnen. Und das hier wäre einfach auch natürlich nochmal eine zusätzliche Motivationsspritze gewesen.
Disrespectful, hat er gesagt. Und ich glaube, wie du es schon andeutest, das war so vielleicht auch so der Kick, den die Defense dann gebraucht hat. Ich meine, wir kommen da gleich auch zu. Ja. Die hatten ja auch so ein Spiel, was so aus zwei Hälften bestand. Und wie du schon sagst, also Mentalitätsmonster, würde man, glaube ich, im Fußballdeutsch sagen.
Also witzigerweise hat mich das erinnert an das Playoff-Spiel, was wir gegen die Rams hatten, vor 3 Jahren, glaube ich.
Corona war das.
Corona, genau.
Ja, genau.
Stimmt. Wo die Seahawks das letzte Saisonspiel gegen die Rams gewonnen hatten, dadurch die Playoffs klar gemacht haben. Dann Zigarre rauchen nach dem Spiel.
Oh ja, Jamal Adams.
Und Julian Love, genau. Zigarre rauchen nach dem Spiel gefeiert haben, den Playoff-Einzug und die Rams uns dann eine Woche später leider deutlich geschlagen haben und auch dieses Zigarre rauchende Seahawks-Team als absolute Motivation angesehen haben, sie diesmal zu schlagen.
Ja, wobei Julian Love das mit der Zigarre rauchen, das war später, weil da war er noch nicht bei den Seahawks. Das war das letzte Pete Carroll-Spiel gegen die Cardinals, wo sie nachher gefeiert haben, was dann darauf hinauslief, dass sie eigentlich auf die Geburt des ersten Kindes von Julian Love angestoßen haben, in Anführungsstrichen.
Ja, du hast recht.
Aber, ja, genau, aber die Zigarre, das war Jamal Adams, glaube ich, sogar auf der PK oder
ja,
so.
Auf der PK war das, genau, oh, ja.
Junge.
Unnütz, ja.
Genau.
Ja, gut. Aber was soll man sagen, es hat diesmal für uns, bei uns für Motivation gesorgt und das ist doch auch was Schönes.
Definitiv.
Okay, gucken wir mal auf Sammy mit seiner Revenge. 22 Pässe erfolgreich angebracht für 34 Yards. Aus 34 Versuchen für 270 Yards. Dabei 2 Touchdowns und 2 Interceptions geworfen. Rund um 0 EPA per Play, was halt vor allem an den Interceptions liegt, die ja auch einfach zu ungünstigen Zeitpunkten an günstigen Stellen des Feldes geflogen sind. Wie hast du die beiden Interceptions wahrgenommen?
Also im ersten Moment natürlich, das ist immer so dieses, du nimmst es quasi sofort wahr und denkst dir, boah, Sam, das kann doch nicht dein Ernst sein oder was macht der denn da? Genauso wie mit Gino in den letzten Jahren. Und wenn man sich das Ganze nochmal so ein bisschen mit Abstand anschaut, dann gehen diese Interceptions natürlich auch auf die Kappe von Darnold, aber sie gehen auch teilweise auf die Kappe von Clint Kubiak im Playcalling. Weil er jeweils bei diesen beiden Interceptions immer so ein Slant-Konzept, also so Slant-Routen laufen lässt. Und da hat man einfach es waren beides Situationen bei dritten Versuch, wo dann so die Tendenz dahin geht, dass Kubiak das halt macht. Und das hat Chris Schuler als Defensive Coordinator der Rams einfach rausgelesen und war dann quasi so in dem Kopf und wusste genau, was kommt. Und die erste Interception, die ja fast ein Pick 6 war von Josh Wallace, das war einfach sehr gute Coverage von Wallace, dem DB der Rams, der einfach, das sieht man dann im All-22, seine Route, seine Coverage einfach abbricht und dann den Ball so undercuttet und dann halt einfach so fängt. Also der läuft seine Coverage gar nicht zu Ende, weil er genau weiß, da kommt der Ball hin.
Ja.
Und die zweite Interception von Kobe Turner in der Red Zone, kurz vor der Endzone, ist einfach ein unheimlich gutes Defense-Play, dass er dann nicht in den Pass-Rush geht, sondern einfach dann nach hinten fällt und so ein bisschen in Coverage in diese Fire-Zone geht. Und dann steht er da einfach, damit rechnet Darnold in dem Moment nicht. Und das war einfach ein super Heads-Up-Play von Kobe Turner. Und das relativiert das Ganze dann am Ende ein bisschen.
Ja, also die zweite sieht natürlich schon wirklich, wirklich schlecht aus, weil du auch da das Gefühl hast, er kommt dann in Druck, ne, und er trifft dann einfach eine schlechte Entscheidung, dass er den Ball wirft. Aber du hast es gerade komplett richtig gesagt, das ist an der Stelle dann einfach schlecht, nicht nur schlechte Execution, sondern auch schlechtes Playdesign. Beziehungsweise extrem gutes Playdesign der gegnerischen Defense. Execution der gegnerischen Defense.
Auf jeden Fall.
Ja. Genau, aber dann muss man natürlich sagen, insgesamt bis zur Halbzeit eher ein unauffälliger Auftritt. Und die zweite Hälfte dann eben mit zwei Gesichtern, eben diese Interception und am Anfang auch wobbly, gerade im dritten Quarter ja auch nicht viel auf die Beine bekommen. Aber diese Aufholjagd, die kannst du halt auch kaum anders hinbekommen, inklusive dieser 3 Two-Point-Conversions, dass du dreimal da so in die Endzone kommst, das ist schon wirklich stark. In den letzten 5 Drives nach der Interception 8 von 12 Pässen angebracht, 2 Touchdowns, eben 2 Two-Point-Conversions und ein Quarterback-Rating von 128,8, also wahnsinnig gut. Insgesamt denke ich, hat er ein bisschen Heat abbekommen, auch ja in den Fanlagern, so in der ersten Halbzeit.
Ist ausgebuht worden, wo ich mir auch gedacht habe, oh Leute.
Ja, wobei aber die Fans haben auch teilweise einfach wegen der Playcalls gebuht.
Ja,
ne?
Ja, das stimmt natürlich, ja.
Also das Geilste fand ich, als sie Ken Walker ausgebuht haben, als der seinen Lauf hatte bei drittem und ich weiß nicht, lang auf jeden Fall, 7, 8.
17.
War das 17? Okay. Auf jeden Fall
ja,
lang.
Ja, keine Ahnung. Er hat auf jeden Fall einen langen Lauf konvertiert, wo es irgendwie 3.17 war. Dann meinst du einen anderen?
Ja, ich meine einen anderen, genau, weil da buhen die Fans zuerst, dann merken sie so, oh, das Play ist erfolgreich und hören auf zu buhen und du denkst dir so, okay, alles klar, danke für gar nichts. Aber er hat schon, denke ich, ein bisschen Heat abbekommen, die vielleicht auch verdient war, weil seine Leistung einfach nicht so gut war, aber andersrum dann auch wirklich, wie gesagt, absolut Klatsch gewesen und da erfolgreich sich seine Lorbeeren zurückgeholt am Ende des Spiels. Genau.
Ja, absolut. Das ist ja, es war ja vorher der große Punkt, ne? Dieses Narrativ, ja, Sam Darnold kann die großen Spiele nicht gewinnen und die LA Rams sind so sein weißer Wal, ne? So wie Moby Dick wo er keine Chance gegen hat oder immer dann das Gummi in den Knien hat. Und dass er das jetzt bei Thursday Night Football gemacht hat, wo die ganze Nation drauf schaut und das Spiel so gedreht zu haben, eben mit diesen beiden Interceptions, die ja so ein bisschen die Geschichte gefüttert haben, dass er es eben nicht hinkriegt, aber dann so den Schalter im Kopf umzulegen und das Spiel dann so zu gewinnen, hätte eigentlich ein besseres Spiel, um diesen ganzen Kontext da zu drehen, eigentlich nicht besser sein können, weil ja alle zugeguckt haben. Die ganzen Medienleute haben zugeguckt und müssen da ja so ein bisschen auch ihren Hate vielleicht so ein bisschen runterschlucken. Ob Darnold das Ganze jetzt komplett auch so in den Playoffs darbieten kann, ist natürlich die Frage. Das könnte so ein Spiel sein, meiner Meinung nach, was halt so ein Katalysator dafür ist, dass er jetzt eben dieses Mindset hat, okay, ich kann die Rams schlagen, ich kann in großen Spielen groß aufspielen. Und für alle, die sich so ein bisschen mit dem Thema Seahawks Lore beschäftigen, es gibt ein Spiel, das hatte ich mal gesehen, ich gehe mal so ein bisschen zurück, eine kurze Exkursion, 2005, als die Seahawks zum ersten Mal im Super Bowl standen gegen die Pittsburgh Steelers, gab es ein Playoff-Spiel.
Du fragst dich wieder, warum du dann in der Redaktionsgruppe Opi genannt wirst, ne?
Ja, aber ich will so, ich hatte das nur gesehen, gab es ein Playoff-Spiel gegen die Washington Redskins damals noch, schöne Grüße an Max Brenning in diesem Sinne, wo es Matt Hasselbeck war, der die Seahawks dann am Ende zum Sieg geführt hat. Und sich in dieser ganzen Saison ist Sean Alexander ja MVP geworden, der einzige Seahawks-MVP in 50 Jahren. Und der ist ganz früh in diesem Spiel mit einer Gehirnerschütterung rausgeflogen und konnte nicht mehr spielen. Und dann lag es alles auf den Schultern von Matt Hasselbeck. Und er hat dann die Ansage von Mike Holmgren, dem Headcoach, da gekriegt, ja, du musst das jetzt richten. Und das, finde ich, so ein bisschen ist ein guter Vergleich zu dem, was Sam Darnold da hatte. Dass bei ihm einfach da dieser Schalter umgelegt wurde, ähnlich wie bei Hasselbeck damals, der die Seahawks dann in den Super Bowl geführt hat und da dann auch als einer der besten Seahawks Quarterbacks aller Zeiten dann sich entwickelt hat danach. Das bleibt natürlich zu hoffen, dass das eben dieser Schaltermoment auch für Sam Darnold war. Und ja, wir werden es jetzt, wie du am Anfang schon gesagt hast, in den Playoffs sehen, weil da werden die Seahawks auf jeden Fall mitspielen.
Ja, genau. Da können wir uns sehr drauf freuen und genau, dann auch mit einem Quarterback, der offensichtlich einer ist, der auch Spiele gewinnen kann. Dann Laufspiel. Extrem stark diesmal, lag natürlich auch an den einzelnen explosiven Plays, aber trotzdem 0,36 EPA per Play, das ist einer der besten Werte der Saison. Werte, die wir eigentlich bisher nur aus dem Passspiel eben kennen. Ken Walker mit 11 Läufen für 100 Yards, da waren die zwei Explosiven eben dabei. Der Touchdown vor allem dann direkt nach der Halbzeit auch super wichtig, um da dran zu bleiben. Im Spiel ein Lauf für über 50 Yards. Und dann kam natürlich auch noch Zach Charbonnet zum Tragen. Führ uns doch mal durch das Play, was uns überhaupt erst die Overtime ermöglicht hat.
Ja, also es war ein Play, wo viele Seahawks-Fans dann auch wieder gesagt haben, oh nee, das kann nicht wahr sein. Ich weiß auch gar nicht, wie du das so wahrgenommen hast. Aber ich war auch, hab dann nachher gedacht, hä, wie kommt es denn jetzt zustande? Weil es war die zweite Two-Point-Conversion, die quasi zum Ausgleich geführt hat. Da wirft Sam Darnold ein Lateral, also quasi in dem Fall sogar einen Pass nach hinten, beziehungsweise auch selbst wenn der 90 Grad im rechten Winkel an der Goal-Line entlang gegangen wäre, selbst das wäre dann ein Backwards-Pass gewesen. Und das Problem oder der Fakt bei einem Backwards-Pass ist, wenn der irgendwie getippt wird, dann ist es ein Live-Ball, also ein Fumble. Sprich, jeder kann sich auf diesen Ball stürzen und das Team, was den Ball dann erobert, hat halt dann Ballbesitz. Der Ball trudelte dann, nachdem er vom Kopf von Jared Verse abprallte, trudelte er so in der Endzone und lag kurz hinter der Goal-Line. Und dann kommt Zach Charbonnet halt mit seiner guten Erziehung, die er offenbar genossen hat, nimmt den Ball halt so auf in der Endzone, steht klar in der Endzone und will ihn halt den Schiedsrichtern zurückgeben, damit das Spiel weiterläuft. Und da war natürlich genau der entscheidende Punkt, den sich die Refs dann nachher angeguckt haben, dass er quasi einen Fumble aufgenommen hat und diesen Fumble hat in der Endzone aufgenommen und damit war es eine erfolgreiche Two-Point-Conversion. Das hatte überhaupt niemand auf dem Schirm. Das wurde sich dann als Official Review angeguckt und damit kam es dann zu diesem Ausgleich. Eine Regel, die ich vorher nie so auf dem Schirm hatte und dass es dann so in dieser Two-Point-Conversion endet, ist natürlich, ich sage es wieder, Wahnsinn.
Ja, auf jeden Fall. Gut, dass er da die Awareness hat, auf jeden Fall. Und einfach für uns extrem wichtig, dass das so ausgegangen ist, wie es ausgegangen ist.
Genau.
Ja. Du hast aufgeschrieben, dass dich die Running Back Rotation verwirrt hat. Was meinst du da?
Ja, genau. Das ist eben so, dass dieses Thema, was so auch in den Bereich von Clint Kubiak in seinen Gameplan reingeht. Du hast halt über die ganze Saison schon diese Rotation zwischen Zach Charbonnet und Ken Walker, wo dann teilweise die Running Backs auch in der Situation eingesetzt werden. Also zum Beispiel so ein Zach Charbonnet bei einem relativ langen Feld, irgendwie 3. und 8 oder so. Du hattest es angesprochen. Midfield, wo er dann als Running Back, der ja sehr physisch ist und dann mehr so durch die Mitte geht, dann den Auftrag kriegt, okay, ja, dann lauf halt. Wobei man da in der Situation vielleicht eher einen Ken Walker braucht, der halt nach außen gehen kann, der dann auch diese langen Yards konvertieren kann. Und in dem Fall war es halt so, dass Ken Walker zum einen mal 100 Yards erlaufen hat und dann sogar noch 64 Yards gefangen hat. Also der von Yards her der zweitbeste Receiver der Seahawks war. Also 164 Scrimmage Yards insgesamt. Und du hast halt immer wieder diese Rotation gehabt, wo Zach Charbonnet dann nach dem 50-Yard-Run quasi erstmal die Carries gekriegt hat. Wo ich mich dann frage, ja, warum gibst du nicht deiner heißen Hand, so wie ich es geschrieben hatte, in dem Fall Ken Walker, dann einfach die Carries und warum musst du dann diesen Flow, wie man so schön auf Neudeutsch sagt, unterbrechen und gibst dann einfach einem anderen Running Back den Ball? Ich kann es verstehen, wenn er irgendwie 5 Läufe hintereinander macht und mal eine Pause an der Sideline braucht, aber diese Unterbrechung da reinzubringen, das ist irgendwie so in Sachen Gameplan, wo ich mir denke, boah, schwierig.
Ja, ich verstehe es auch nicht so richtig, muss ich sagen. Allerdings ist auch, also ja, die Play-Designs im Laufspiel und erst allgemein die ganze Saison ja auch nicht wahnsinnig kreativ, ne? Als wenn du da an andere Teams guckst, keine Ahnung, was die Colts machen oder die von den Niners die letzten Jahre gemacht haben, ne? Die haben halt einfach es geschafft, mehr rauszuholen und das fehlt dann einfach so ein bisschen und ja, genau. Okay, haben wir noch was zum Laufspiel? Sonst würden wir mit Passspiel mal weitermachen.
Genau, gehen wir ins Receiving, weil das hat ja am Ende dann auch das Spiel entschieden.
Ja, auf jeden Fall. Allerdings muss man natürlich schon sagen, gerade in der ersten Halbzeit fast nichts da gewesen. In der zweiten Halbzeit dann wurde es mehr. JSN dann auch erst in der zweiten Halbzeit überhaupt seinen ersten Catch gefangen. Dann danach trotzdem mal wieder 90 Yards und eine Touchdown abgeliefert. Also immer noch wieder ein super Spiel von ihm. Hatten wir noch Cooper Kupp, der den Ball gefangen hat, leider dann ein bisschen zu viel wollte und irgendwie mit schlechter Ball Protection unterwegs war. Das war echt schade, weil das auch ein wichtiger Drive gewesen wäre und die extrem gute Field Position da zunichte gemacht hat. Da waren wir schon kurz vor oder sogar schon in der Red Zone dann, wären wir gewesen. Aber ansonsten sind natürlich auch noch die Tight Ends gut aufgefallen. Also Sorbert, der dann am Ende die entscheidende Two-Point fängt, aber auch AJ Barner, der den Touchdown fängt, kurz vor Spielende. Und auch so im Passspiel immer wieder eingebunden war. Also die Tight Ends auch mit einem guten Beitrag im Passspiel. Das sah dann später wirklich gut aus. Shahid wieder mit ein, zwei gut gefangenen Bällen plus diesem Super Reverse, wo er, keine Ahnung, auch 30, 40 Yards rausholt nachher über die Seite. Das sah schon alles sehr gut aus. Später dann, schade, dass das eben in der ersten Hälfte noch nicht so funktioniert hat.
Das ist eben genau das, ne, was wir so eben so gesagt haben. Warum funktioniert es dann so gegen Spielende? Warum kannst du diese explosiven Plays, die ja scheinbar gehen, nicht konstant aufmalen, so als Offensive Coordinator? Kleiner Shoutout noch an Cooper Kupp, der eben auch so einen, du sagtest es gerade, schlechte Protection da bei seinem Fumble. Aber dann auch einen super Catch macht in Overtime, der quasi auch den Touchdown erst aufsetzt mit, wenn man sich das im All-22 anguckt, ist es ein Weltklasse-Pass von Sam Darnold, der wirklich einen Shot kassiert, nachdem er den Ball loslässt, also wirklich den Druck in seinem Gesicht hat und Cooper Kupp dann so vintage, auch da nochmal neudeutsch, so wie er es früher mal gemacht hat, die Geistesgegenwart hat, diesen Ball, der eigentlich schon ins Aus segelt, wirklich zu fangen und dann im letzten Moment nochmal den zweiten Zeh oder den zweiten Fuß runterzubringen, also wirklich mega. Und du hattest gerade nochmal angesprochen, AJ Barner, auch da nochmal ein Shoutout. Wenn man so die Wiederholung des Touchdowns sieht, von hinter der Endzone, da wäre JSN's Route Running stolz drauf gewesen, wie er da mit so einem kleinen Move nach außen quasi den Cam Kinchens, den Rams Safety, aussteigen lässt, ihn fast auf seinen Hintern fallen lässt und dann halt ganz offen steht und sich wirklich seine 6'6" da in der Endzone, weil der Ball teilweise auch ein bisschen weil der Ball auch sehr hoch geworfen ist, wirklich sich voll ausstreckt und dann den Ball da mit beiden Händen fängt. Also auch da nochmal, was das Receiving angeht, da sticht natürlich nicht nur JSN, oder JSN sticht da natürlich heraus. Aber genau das, wo wir vor ein paar Wochen gesagt haben, es geht viel über JSN, du hast jetzt eben Rashid Shaheed, du hast auch Cooper Kupp, der da seine Veteran-Moves reinbringt und dann noch AJ Barner, der ja eigentlich ein Blocking-Tight-End sein sollte. aber da, was der für Sachen fängt, also ja, da ist das Receiving-Game, wenn es denn mal in Gang kommt, der Seahawks eigentlich im wahrsten Sinne des Wortes in guten Händen.
Ja, der ist auf jeden Fall mehr als nur ein Blocking-Tight-End. Das haben wir, glaube ich, jetzt alle festgestellt. Ja, und JSN auch. Ne? Wenn du jetzt das siehst, in der ersten Halbzeit kommt er irgendwie gar nicht zum Tragen und blüht dann in der zweiten Halbzeit halt trotzdem eben auf und macht da sein Spiel. Auch wenn die Coverage eben am Anfang gut war, findet er seine Routen und findet er seine, die Bälle dann auch letztendlich dann bei ihm landen. Ne? Plus zieht die wichtige Strafe.
Pass Interference,
genau, in der Overtime. Also auch von ihm wirklich ein super Spiel. Okay, dann hattest du eben Druck im Gesicht angesprochen von Sam Darnold. Das bringt uns zur O-Line. Übergänge aus der Hölle. Ja. Da muss man natürlich ganz kurz sprechen über Charles Cross, der verletzt ausgefallen war. Das hatte sich schon angedeutet vor dem Spiel. Wir denken, dass er vermutlich nächste Woche dann wieder fit sein sollte, wenn es gegen die Panthers geht. Josh Jones hat sich dann aber aus meiner Sicht irgendwas ganz gut geschlagen, hat eigentlich nicht besonders viel zugelassen an Druck, zumindest nicht deutlich mehr, als man das von Cross gewöhnt war. Sicherlich nicht vergleichbar im Niveau, ist ja klar, logisch, aber es war jetzt auch kein dramatischer Ausfall, was ja auch gut hätte passieren können, dass er da deutlicher abstinkt.
Als Ersatz.
Als genau. Ersatz, genau. Und das war eben sowohl in der Pass Protection als auch im Run Blocking sah das schon ganz gut aus. Ich kann mich erinnern, dass bei dem ersten Lauf langen Lauf von Walker zum Beispiel Jones ganz weit vorne mit war im Blocking und dann noch ein bisschen Platz gemacht hat für Walker. Da waren auch ein, zwei, drei gute Plays dabei.
Definitiv, ja, du hattest den langen Lauf von Ken Walker, den ersten, angesprochen. Da war auch Gray Zabel gut gefeatured. Wo er dann nochmal so seine Qualität durchblicken lässt, über die wir uns ja alle freuen. Aber zu Zabel muss man dann auch sagen, ich meine, Offensive Line ist hier immer so ein schwieriges Thema, weil wir da nicht so die größten Experten sind. Aber wenn man sich das Spiel nochmal so retrospektiv anschaut, dann hatte Gray Zabel auch so sein Rookie-Day, sage ich mal. Also er hat wirklich viele Fehler gemacht. Insgesamt 4 Sacks hat die Seahawks O-Line zugelassen. Da gingen auch mindestens so 1-2 auf die Kappe von Sable. Was man da aber auch sagen muss, wenn man sich die College-Football-Season anschaut, das sind immer so 12 Spiele pro Saison, 12, 13 Spiele. Wenn man dann als Team noch ein Bowl-Spiel hat, sind es vielleicht 14, wenn es hochkommt, wenn man jetzt nicht in den Playoffs steht. Für Gray Zabel ist es jetzt das 16. Spiel gewesen. Also da muss er sich auch erstmal dran gewöhnen. NFL ist nochmal ein anderes Level. Er war zwischendurch auch angeschlagen, wo wir fast gedacht haben, ja, okay, den sehen wir diese Saison gar nicht mehr wieder. Das muss man ihm in diesem Fall auch mal zugestehen, dass er sich halt daran gewöhnen muss. Aber ja, er hatte vielleicht nicht seinen Welcome to the NFL-Moment, aber er hat an diesem Tag hat er schon ein bisschen gestruggelt und ja.
Lehrgeld bezahlt.
Genau, vielleicht so ein bisschen nicht so krass, aber so ein bisschen den Anthony Bradford gemacht, über den wir eigentlich auch wenig sprechen müssen an dieser Stelle. Und das ist ja immer dieses Thema, wenn man wenig über O-Liner spricht, dann haben die eigentlich nicht viel falsch gemacht.
Ja. Genau, und dann wären wir mit der Offense durch und ich würde sagen, wir machen noch kurz Werbung und dann gucken wir uns mal die Defense an.
Wenn du unseren Podcast unterstützen willst, dann bewerte ihn in deinem Podcast-Player oder kommentiere unsere Folge. Du kannst uns auch direkt anschreiben per Mail an podcast@germanseahawkers.com.
Ja, Defense. Jonas, was sagen wir dazu? Das war irgendwie nicht so ein guter Auftritt von unserer Defense diesmal, oder?
Ja, es ist schwierig gewesen, aber es passte sich diesem Spiel so ein bisschen an. Wir hatten es auch angesprochen. Das war eben dieser Disrespect, den gegen die Seahawks Defense da gespürt hat, als es im 4. Quarter nach der Interception 30-14 stand und die Rams halt den Ball hatten. Wenn du da auf dem Feld quasi ausgelacht wirst, weil sie die Rams Offense sich teilweise so sicher ist, dass sie dieses Spiel gewinnen, dass es da nochmal diesen Funken gegeben hat, der dann natürlich auch nochmal weitergetragen wurde durch den folgenden Return, weil es ist, wenn man da drauf schaut, es ist ja ein Free and Out, den die Seahawks Defense da nach der Interception forciert. Und was dem Ganzen auch ein kurzes Feld gibt, wodurch Shahid bei seinem Return auch gar nicht so weit zurücklaufen muss.
Ja.
Das war vielleicht so ein bisschen dieser Zündkerzenmoment, wo der Funke übergesprungen ist. Aber ja, es war schon krass, was sie so in der ersten Halbzeit da zugelassen haben und dann auch in Teilen der zweiten Halbzeit, auch in der Overtime, der lange Pass auf Puka Nacua. Schönes Stat noch, in 50 Jahren Franchise-Geschichte haben die Seahawks in 4 Spielen einen Receiver mit 200 plus Yards zugelassen. Puka Nacua hatte am Ende 225 Yards. Und alle diese 4 Spiele haben die Seahawks am Ende gewonnen. Von daher, ja. Und insgesamt, ja, wir haben diese Defense gelobt und loben sie weiterhin. Aber in dem Fall haben sie einfach 581 Total Yards zugelassen von den Rams.
Wahnsinn, wirklich.
Das ist das erste Mal in der McDonald-Era, also in den letzten 2 Jahren, dass eine Seahawks-Defense sogar über 445 Yards zugelassen hat. Also der schlechteste Wert in Anführungsstrichen unter Mike McDonald waren bisher 445 Yards in der letzten Saison in einem Spiel und diesmal 581. Und ja, da konnte Sam Darnold, wollte ich schon sagen, Matt Stafford wirklich eigentlich schalten und walten, wie er wollte.
Ja. Ja, das ist das Einzige, was man ihnen, glaube ich, noch zugutehalten kann, ist, dass sie es halt geschafft haben, in wichtigen Momenten dann doch zu klicken. Die Rams waren 6-mal in der Red Zone und haben daraus nur 3 Touchdowns erzielt. Das ist natürlich schon ein bärenstarker Wert. Genau, und ja, sie haben dann eben in den letzten 10 Minuten des Spiels auch die Rams immer wieder schnell vom Feld gebracht. Ich glaube, das waren 3 Three-and-Outs nacheinander.
Ja, hintereinander, genau.
Ja. Genau, da waren sie natürlich dann auch da, aber du hast schon gemerkt, dass in der Struktur gerade in der ersten Halbzeit, Anfang der zweiten Halbzeit echt einiges da fehlte. Ja, und wenn wir dann uns mal die Positionsgruppen angucken und vielleicht zuerst Richtung Defensive Line gucken, dann war die Run-Defense weiter stabil, kann man eigentlich nicht drüber klagen. Minus 0,15 EPA per Play, das ist ein guter Wert. Haben in dieser Saison weiterhin keinen 100-Yards-Rusher zugelassen, obwohl da Spieler wie CMC, Bijan Robinson, Jonathan Taylor und jetzt zweimal Kyren Williams dabei waren. Haben diesmal keinen eigenen Sack produziert und allgemein sind sie im Pass Rush auch eben fast nie durchgebrochen. Das hat Stafford natürlich auch genau die Zeit gegeben, die er brauchte, um die Secondary dann zu sezieren. Und wenn man dann mal auf die Secondary guckt, das machen wir gleich. Was hast du für einen Eindruck von der Defensive Line?
Ja, wie du schon angesprochen hast, also so im Run-Stuffing wirklich mega. Das ist schon so ein Kennzeichen dieser D-Line, dass sie da halt wirklich extrem stark sind. Du hattest diese Spieler genannt, die sie dieses Jahr unter 100 Yards jeweils gelassen haben. Dass dann der Pass-Rush nicht so durchkam, das ist so ein Thema, was sich ja auch so durch die Saison zieht. Die Seahawks sind zwar Top 5, was Sacks angeht insgesamt, aber du hast halt keinen Blue-Chip-Pass-Rusher, so wie ein Myles Garrett, das ist jetzt vielleicht ein bisschen hochgegriffen, oder Max Crosby oder Nick Bonito von den Broncos, der halt so eine Offensive Line mal so ein bisschen an dem Ring in der Nase durch die Arena führen kann. Du hast da keinen richtigen krassen Unterschiedmacher. Und das ist, glaube ich, so einer der wenigen Punkte, den Mike McDonald sich in seiner Defense noch wünscht, dass er da wirklich im Pass Rush noch so einen Unterschiedsspieler kriegt. Und es wird ja gemunkelt, nachdem die Saison bei den Raiders ja nicht so richtig läuft, dass es da vielleicht die Möglichkeit gibt oder dass John Schneider zusammen mit Mike McDonald eben ein Auge auf Max Crosby geworfen haben. Sie haben es diese Saison schon versucht, angeblich ihn in Free Agency oder in der vor der Free Agent Deadline zu kriegen. Und dass das so der Punkt sein wird, den die Seahawks mit Fokus in der Offseason angehen, dass es eben nicht zu solchen Spielen kommt, wo der Pass Rush gar nicht funktioniert, weil man dann eben so einen Unterschiedsspieler hat. Aber ja, das war so der einzige Fehler, den die D-Line vielleicht da gemacht hat, dass sie das nicht in den Druck nicht in Sex umkonvertiert hat.
Yes. Okay, dann können wir, denke ich, weiter gucken auf die Linebacker. Ist mir jetzt nicht so wahnsinnig viel aufgefallen. Drake Thomas mit 13 Tackles, das ist wirklich ein hoher Wert.
Maschine.
Ja, genau, viel, dann die zweite Instanz gespielt, wenn der Rusher doch mal noch ein bisschen weiter noch durchgekommen ist. Ja, und dann muss man natürlich sagen, ist echt bitter dann in der Overtime für Ernest Jones, dass er die Interception halt eben nicht fängt, sondern der Ball auf den Boden kommt. Das wäre natürlich absolut mega gewesen, wenn man da schon die Offense der Rams gestoppt hätte und der eigenen Offense auch noch eine gute Feldposition geschenkt hätte. So ist es natürlich trotzdem gut ausgegangen, aber einfach schade, weil es eigentlich ein wirklich gutes Play war und man das erste und einzige Mal im Spiel den Eindruck hatte, dass Stafford nicht Herr der Lage war bei dem Spielzug. Ja.
Absolut. Und auch da nochmal, es war ja sehr klar dann in der Wiederholung, dass er diese Interception nicht fängt, weil wenn man mal so auf Puka Nacua guckt, der in den letzten Wochen so seine Probleme mit den Schiedsrichtern hat und dann auch nochmal so eine Insta-Story nach dem Spiel von der Frau von Matt Stafford sieht, die sich da so ein bisschen auf die Refs eingeschossen haben. Und dann gesagt haben, war diese auch auf die Two-Point-Conversion. Früh im Spiel gab es dann noch einen Touchdown, den die Rams nicht gekriegt haben, weil die einen O-Liner zu tief das Feld runter hatten. Das waren jetzt keine großen Fehlentscheidungen und auch da dieser Backwards-Pass bei der Two-Point-Conversion, das ist halt am Ende auch klar, das ist ein Freak-Play, aber eine klare Regel. Und in dem Fall sieht man auch in der Wiederholung ganz klar, dass Ernest Jones diesen Ball nicht fängt und dass der Call auf dem Feld dann overturned wird. Und deshalb, ja.
Ja, ist schon okay.
Ist einfach so.
Ja. Ja, okay. Dann haben wir die Linebacker durch und dann kommen wir zur Unit, die vermutlich den schwächsten Eindruck gemacht hat, nämlich den Defensive Backs. Die Secondary war gefühlt viel im Tiefschlaf unterwegs. Ich habe selten in der Mike McDonald-Ära so viele geschlagene Coverages gesehen. Das ist natürlich sicherlich auch eine Frage vom Play-Design der Rams, was einfach wirklich extrem gut war und die Defense in Entscheidungssituationen gebracht hat, wo sie einfach die schlechte Entscheidung treffen oder intuitiv das Falsche machen. Und die Defense war eben leider oft nicht auf der Höhe. Ich habe zwei Plays vor allem im Kopf. Ich glaube, es war sogar der erste Touchdown der Rams auf den Tight End, dessen Namen ich gerade vergessen habe.
Terrence Ferguson,
dankeschön.
Eine Oregon Ente. Schöne Grüße an Max Länge.
Oh weia. wo man einfach ganz klar sehen konnte, dass Nick Emery sein Assignment nicht versteht und irgendwie in die Mitte noch guckt Richtung Puka und dann einfach nicht die Schritte nach außen macht und der offen ist wie ein Scheunentor. Also den nicht zu treffen, das wäre wirklich schwer gewesen. Das eine Mal, wo wir richtig tief geschlagen wurden, wo auch, ich glaube, Job war es, ich kann mich gerade nicht mehr ganz erinnern.
Ja.
Aber
von Xavier Smith.
Ja, genau.
Auf einmal. Auch so ein Receiver, das war dann auch so ein Thema zwischendurch bei den, was mich dann auch bei den 49ers und bei den Rams aufregt, dass sie gefühlt gegen die Seahawks immer irgendwelche, Entschuldigung, wenn ich das jetzt so sage, Dullies von der Bank ziehen, von denen man noch nie vorher gehört hat und die dann irgendwelche entscheidenden Plays so machen und da dieser lange Catch von Smith war dann auch wieder so ein Backbreaker, wo du dir gesagt hast, oh, das kann nicht sein, wo kommt der denn schon wieder her?
Ja, ja, aber gut, also ehrlicherweise, das werden die Rams über Eric Sorbert auch sagen, ne? Also.
Ja, genau, ich weiß, wo du hin willst, auch da, der war in der Mitte des Feldes stand er wirklich komplett frei und ich glaube, es war dann am Ende Julian Love oder Kobe Bryant, einer von den beiden Safeties, die dann da den eigentlich fast einen Touchdown verhindert haben, weil sie eben da noch tief waren und ihn da noch getackelt haben, aber sonst wäre er auch durch gewesen in dieser Busted Coverage.
Ja, auf jeden Fall. Aber das sah leider wirklich an ganz vielen Stellen nicht so gut aus und ich würde sicherlich einen Teil davon auch Mike McDonald ins Hausaufgabenheft schreiben, weil wir im ersten Spiel gegen die Rams gesehen haben, dass sie es eigentlich besser können und mir die Defense dann einfach in dem Moment nicht gut genug gecallt zu sein scheint. Auch da kann man ja dann auch durchaus sagen, die Adjustments haben da später im Spiel besser funktioniert, weil sie da eben in der Lage waren, die Rams mal vom Feld zu schicken oder zumindest dann ganz am Ende des Spiels einmal bei dem Field-Goal-Versuch zu halten, der das Spiel ja auch schon hätte entscheiden können.
Ja, und da muss man, du hattest gerade gesagt, dass Mike McDonald ins Hausaufgabenheft schreiben, was das, also nochmal, wir lieben ja alle Mike McDonald, muss man einfach mal so sagen, was man dann jetzt auch so in den Interviews nach dem Spiel dann auch sieht, wo er halt auch eben diese Verantwortung übernimmt, ne, und sagt, dann auch ganz klar sagt, klar, meine Jungs haben dann in dem Fall vielleicht nicht so die richtigen Entscheidungen getroffen, aber ich habe auch nicht die richtigen Entscheidungen getroffen. Ich habe falsche Plays gecallt. Es geht auch auf meine Kappe.
Ja.
Und das ist halt super, aus meiner Sicht super zu sehen, dass er eben da auch die Verantwortung übernimmt und da nicht seine Spieler unter den Bus schiebt, sondern halt sagt, ja, ich habe da einfach falsche Plays gecallt und geht halt auf meine Kappe und ich gucke mir das auch nochmal an.
Ja. Ja, so ist das. Ja, und insgesamt muss man dann sagen, klar, die Defense hat einen eher gebrauchten Tag gehabt, aber das besteht jetzt, glaube ich, keinen Grund zur Sorge. Da ist auf jeden Fall noch Potenzial drin, das in den nächsten Wochen wieder besser zu zeigen. Dann natürlich nochmal zu den Special Teams. Rashid Shaheed schon wieder mit einem Return-Touchdown. Das wird jetzt eine immer größere Waffe. Und allgemein kann man mal in den Raum fragen, ob Jay Harbaugh Seahawks Assistant Coach of the Year werden sollte. Was meinst du, hat er einen Case?
Auf jeden Fall. Also wir sprechen ja immer darüber, oder dann auch die Mike McDonald spricht auch darüber, dieses Complementary Football nennt sich das Ganze, dass wirklich alle drei Units in einem Spiel abliefern und dass man da quasi so dieses perfekte Spiel hinkriegt. Und wir haben es gerade in den letzten 50 Minuten angesprochen. Die Defense hatte so ihre Momente und kam dann erst so in der zweiten Halbzeit in Overtime richtig in Gang. Die Offense kam auch erst so in der zweiten Halbzeit in Overtime richtig in Gang. Aber die Konstante, die es da wirklich gibt, ist halt diese dritte Unit, die Special Teams, wo halt keine Fehler entstehen. Du hast Rashid Shaheed angesprochen.
Jason Myers war in diesem Spiel auch wieder perfekt. Das eins Problem von Jason Myers in den Jahren, wo er nicht so gut ist, ist, dass er viele Extrapunkte verkickt. Er hat die in dieser Saison noch keinen Extrapunkt verschossen. Macht die einfach rein, musste jetzt in dem Spiel nicht so viele Extrapunkte kicken, weil es eben 3 Two-Point-Conversions gab. Und wenn man sich dann anguckt, was die Seahawks Special Teams dieses Jahr geleistet haben, Stichwort Waffe, Rashid Shaheed, die haben einfach schon 4 Special Teams Touchdowns dieses Jahr gemacht. Es gab einmal den Kickoff-Return-Touchdown von Torrey Horton gegen die Saints. Dann eben Rashid Shaheed, der jetzt gegen die Rams einen Punt zurückgetragen hat, vor 2 Wochen den Kickoff gegen die Falcons zurückgetragen hat, was beides mal in so einem Spiel so wieder dieser Funke war, der dann übergesprungen ist, der das Spiel dann auch auf der Offense- und der Defense-Seite in Gang gebracht hat.
Ja.
Und dann noch dieser Wahnsinns-Touchdown von George Olani in Woche 2 gegen die Steelers, wo er diesen Muffed-Kick einfach in der Endzone sichert und dieses davon, wo auch Mike McDonald immer spricht, wirklich diesen Ball zu sichern bis zur Pfeife und darüber hinaus, bis die Schiedsrichter pfeifen. Und genau diese Geistesgegenwart scheint Jay Harbour seinen Leuten da in den Special Teams eingetrichtert zu haben. Und deshalb, ja, ist der, denke ich, einer der Assistant Coaches bei den Seahawks, der diesen Titel sicher verdient hat, weil ohne die Special Teams, sage ich mal, gewinnen die Seahawks dieses Spiel nicht.
Ohne den Return. Ja, definitiv. Der, hast du eben schon gesagt, ein extrem entscheidender Moment auch, nach der Interception und dem Three and Out da direkt nachzulegen. Ganz hervorragend und ja, auf jeden Fall. Okay, dann hast du noch irgendwas zum Spiel?
Ja, es bleibt mir nur zu sagen, dass dieses Spiel am Ende einfach, 3 Euro ins Phrasenschwein für den Spruch, einfach saubert war. mit das T in Klammern da, Eric Saubert, ja, hat das Spiel entschieden und auch diese Szenen, ich muss auch zugeben, ich habe das Foto, was wir für die Recap genommen haben, wo AJ Barner da inmitten der Fans steht. Das ist mittlerweile auch mein Bildschirmhintergrund hier auf dem Laptop. Ist einfach diese Szenen, die danach entstanden sind, das einfach zeigt einfach, warum wir diesen Sport und auch dieses Team so lieben. Und sie sind einfach auf einem guten Weg. Ich persönlich habe so mit Mike McDonald, nachdem er Head Coach der Seahawks geworden ist, habe ich so gedacht, ja, okay, gib den Seahawks irgendwie so 3 Jahre, dass sie vielleicht um den Super Bowl oder dann auch um eine Playoff-Contention mitspielen. Aber dass sie jetzt schon so weit sind und da jetzt einfach der Nummer 1 Seed mit 12 Siegen und 3 Niederlagen in dieser Saison sind und eine Bye-Week, also spielfrei in der ersten Playoff-Woche in der eigenen Hand haben, und sogar Heimvorteil bis zum Ende der Playoffs, ein mögliches NFC-Championship-Game, hätte ich persönlich vor der Saison nie so gedacht. Und dass sie jetzt an der Stelle sind, das ist einfach mega geil.
Auf jeden Fall. Das ist auf jeden Fall, würde ich so unterschreiben. Genau. Du hast gerade schon gesagt, Weg in die Playoffs ist jetzt vorgezeichnet. Wie genau das funktionieren wird, ich werde am Sonntag, denke ich, wenn das Voneinanderspiel durch ist, nochmal einen Beitrag schreiben für die Homepage, um so ein bisschen aufzuschlüsseln, wie die verschiedenen Szenarien sind. Das einfachste Szenario ist natürlich, wir gewinnen einfach die beiden Spiele, die wir jetzt noch haben. Dann werden wir sicher NFC Seed Number One sein und Bye-Week in der ersten Woche haben.
Und komplett Heimspiele in den Playoffs.
Komplett Heimspielvorteil, genau. Auch gut. Aber es gibt natürlich ja noch andere Szenarien und wir haben da ja noch 2 Spiele, die man auch erstmal gewinnen muss. Und dann könnt ihr euch das nochmal durchlesen und ansonsten kriegt ihr natürlich gegen Ende nächster Woche, das wird jetzt ein bisschen dauern, weil das Spiel jetzt so früh war, dann auch noch eine Preview auf das Panthers-Spiel.
Entspannter Sonntag, auch sehr selten.
Entspannter Sonntag, in dem man einfach mal Red Zone gucken kann oder, ja, keine Ahnung, vierten Advent feiern kann. Tut einfach was ihr, wo ihr Bock drauf habt und freut euch drauf. dass ihr die Seahawks noch mindestens 3 Spiele dieses Jahr sehen werdet.
Auf jeden Fall.
In diesem Sinne wünschen wir euch
frohe Weihnachten.
Wir wünschen euch frohe Weihnachten, schöne Feiertage. Genießt es und ihr hört uns dann kurz nach Weihnachten mit der Preview auf das kommende Spiel. In diesem Sinne, macht's gut. Go Hawks!
Go Hawks!
Touchdown Seahawks!
Weitere Infos zu den German Seahawkers gibt's natürlich auch auf unserer Website unter germanseahawkers.com.